Was sagen wir, wenn du bereit bist?
Da rein gleich, gell?
Das soll ich jetzt sagen, oder was?
Ich soll einfach sagen, oder wie?
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Es ist vollbracht. Nach über 3 Jahren sind sie also wieder zurück in der Bundesliga. Die SV Ried ist Meister 2020 in Liga 2 und darüber wird zu reden sein. Zwarer Konferenz, Episode 17. Und weil Kollege Prantl einen auf Sahanek macht und bereits auf Urlaub ist, habe ich heute ein altbekanntes Gesicht bei mir, nämlich Julian Saxer. Servus.
Servus. Schön, wieder hier zu sein.
Julian, wie hast du so die letzten Wochen, die letzten Monate in der Happy Bad zweiten Liga miterlebt?
Ja, von einer anderen Position einmal, also nicht mehr so in dieser hauten, also direkt beteiligten Position, sondern einmal ein bisschen den Blick von outside, aber war sehr, sehr schön, also ich habe es sehr genossen, wieder mal das Ganze ein bisschen mehr aus Fansicht und weniger aus Reportersicht genießen zu dürfen und habe natürlich versucht zumindest die Highlights immer zu sehen und so viele Live-Spiele wie möglich.
Ja, du bist nach wie vor natürlich ein Experte als Zwarer-Konferenz-Mitbegründer, immer wieder gern gesehener Gast auch hier. Und unser Titel heißt heute auf jeden Fall 1160 Tage später. Das bezieht sich auf das bislang letzte Bundesliga-Match der Rieder, damals 2017 im Mai gegen Mattersburg. Und ja, am Freitagabend hat man es also fixiert, den Bundesliga-Aufstieg. Es war trotzdem etwas kurios. 9:0 bzw. 6:1. Die Ergebnisse von Klagenfurt und Ried. Ja, was sagst denn du dazu?
Ja, also ich glaube, kurios trifft es ganz gut. Also würde man wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen, solche Ergebnisse. Also dürfte eigentlich ganz zufällig jetzt gewesen sein, dass beide die gute Tordifferenz gebraucht haben. Ja, wobei ich muss schon ehrlicherweise sagen, diese ganzen Schiebungen, Leute, die was jetzt Schiebung aufschreien und so, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, ich bin vielleicht naiv, aber ich glaube halt doch, dass das eigentlich alles mit rechten Dingen abgelaufen ist. Man muss es halt einfach von der Situation aus sehen. Ried und Klagenfurt, die haben halt unbedingt Tore gebraucht. Die haben halt bis zur 90. Minute Vollgas Offensivfußball gespielt. Und FAC und Wacker Innsburg war es halt wurscht. Also denen war halt schwer. Die haben halt
es hat auch so gewirkt.
Ja. Sie haben es nicht versteckt.
Ja, sie haben es zu 100%ig nicht versteckt, sondern sie haben es auch wiedergegeben, wie du es gesagt hast. Also es hat sehr danach ausgesehen, als wäre es ihnen ziemlich egal. Vor allem der FAC in der Anfangsphase gegen Ried. 11 Minuten waren gespielt und da ist es schon 3:0 gestanden. Und verstehst du, mein Problem war es einfach, du hypst diese Liga in den letzten Wochen, natürlich jetzt auch dann in den letzten Tagen nochmal, da gibt es dieses unfassbare Finale eigentlich. Die ganze Liga hat Werbung für sich selbst eigentlich auch gemacht. Du hast dieses Alleinstellungsmerkmal, dass du die einzige Liga bist, die dann noch eigentlich auch läuft, also zumindest in Österreich und auch europaweit. Da waren dann ja eigentlich nur mehr jetzt die Serie A und La Liga hat noch ein paar Runden gespielt. Da war natürlich schon die Aufmerksamkeit da, die Medienwirksamkeit auch, und dass es dann so ein Ende nimmt, finde ich etwas schade, will trotzdem aber nicht die Leistung von Ried bzw. auch von Austria Klagenfurt schmälern. Das ist mein Problem, was ich mit diesem letzten Spieltag einfach habe, ist, dass man vielleicht in Zukunft, wenn man zurückdenkt an diese Saison, dass sehr diese letzte Runde in Erinnerung bleiben wird, und das finde ich einfach schade für Liga 2, für Ried und für Klagenfurt, denn sie hätten sich mehr verdient.
Ja, stimmt. Also es bleibt definitiv so ein bisschen fader Beigeschmack, der bleibt einfach. Also ja, es ist halt einfach nicht normal, dass man in einer Profiliga 9:0 gewinnt. Also das kann Bayern einmal gegen HSV machen, aber ansonsten passiert sowas halt eigentlich nicht. Und ja, bei aller Liebe, also der FAC lässt sich im Normalfall auch nicht 9:0 abschlachten. Alter,
das war eine Zerlegung. Also die haben die zerstört in alle Einzelteile. Aber also gut, selten sowas erlebt.
Wie viele Zweikämpfe hat der FAC überhaupt geführt, wo sie nicht, zumindest, also wenn sie nicht gerade jemanden umgesetzt haben, damit sie eine rote Karte kriegen. Ja. Also war ja de facto, ja, das war der Auslaufen der Saison für den FAC. Mehr weiß ich nicht.
Und der FAC hat generell auch in Kritik gestanden, hat ja die ganzen Geschichten gegeben im Vorfeld schon. Markus Sahanek ist ja schon auf Urlaub geschickt worden. Der hat immer während der Woche schon seine Bilder aus Malta auf Instagram geschickt. Zudem ein paar Spieler, die eben auch schon im Urlaub waren, beziehungsweise vielleicht auch schon sich in der Vorbereitung für einen anderen Verein befinden. Ein Elise Felber, der ist ja wieder dann zurück bei Rapid 2. Ein Osaren Okungboba, der ist ja mittlerweile in Lübeck. Und so hat man eben dann schon im Finish dann ein paar Leistungsträger nicht mehr gehabt. Aber ja, also für mich diese Leistung in Ried unerklärlich. Darf so eigentlich auch nicht passieren. Und ich habe es ja ganz ich habe es ja hautnah miterlebt. Also ich habe kommentiert und ich habe aber auch so die auf Twitter die ganzen Kommentare gelesen, beziehungsweise auch auf Facebook. Da haben sich ja, je höher das Ergebnis war, desto mehr Kommentare sind auch eingetrudelt, die immer lauter wurden und immer mehr, ja, Schiebung und alles, Wettmanipulation und bla bla bla. Das hat mir ein wenig die Freude genommen. Und ganz ehrlich, ich habe lange Zeit nach der Partie noch nachdenken müssen über diesen Abend, beziehungsweise es hat nachgewirkt. Habe es ja auch gerade erzählt, bin dann zur U-Bahn gegangen, bin dann draufgekommen, dass die U-Bahn nicht mehr fährt. Sprich, ich habe mal, der Tag war im Arsch für mich. Und mit dem Taxi dann nach Hause gefahren, eine halbe Stunde dann mit dem Taxifahrer über Barcelona und Messi unterhalten. Was den Tag wieder etwas aufgewertet hat.
Innerhalb den ersten 5 Minuten fällt schon das Wort Messi. Das
ist eine
Frechheit.
Ja, weißt du, was geil ist? Er hat mir gleich gesagt, er ist großer Barca-Fan. Und wenn ich jetzt ein Ronaldo-Fan wäre, dann würde er mich sofort rausschicken aus dem Taxi. Und das hat sich einfach gut getroffen. Dann haben wir einfach eine halbe Stunde lang über Messi philosophiert und über das Spielsystem von Barcelona. Und so kann man dann eben auch noch einen Tag ausklingen lassen.
Endgültig.
In einem Taxi, ja. Aber ja,
endgültig verhauen.
So einen Nein, Tag. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz witzig allerdings, hat auf jeden Fall einen ziemlichen Shitstorm gegeben für den FAC. Das war ja nicht so witzig. Allerdings ist es in eine falsche Richtung gegangen, denn egal ob Favoriten oder Floridsdorf, Hauptsache Shitstorm, das Thema scheinbar der Klagenfurter Fans, denn die haben auch kritische Worte scheinbar Richtung FAC geschickt. Also der falsche Verein hat man wohl die Floridsdorfer mit den Favoriten verwechselt. Der FAC hat sich dann auf Facebook auch hier gemeldet und hat gesagt, okay, falsche Richtung. Wir leiten das alles weiter zum FAC. Eigentlich eine geile Geschichte.
Ja, ich verstehe ein bisschen die Klagenfurt-Fans, bevor ich nach Wien gekommen bin, also wo ich noch Innsbrucker war. Ich glaube, wäre mir auch schwer gefallen damals, da den Unterschied zu kennen. Aber naja, man hätte vielleicht einmal kurz das Logo oder so schauen können. Dann wäre es wahrscheinlich aufgefallen. Aber was halt so passiert.
Auch, was ich gut gefunden habe, von Austrian Soccer Memes. Eigentlich das gestrige Spiel in einem Bild erzählt, die Abwehr vom FAC widerspiegelt von einem, was ist denn das, Snips oder irgend sowas.
Ja, sowas
von dem mehr war eigentlich auch die Gegenwehr nicht. 9:0, es ist der höchste Zweitligasieg der Rieder in der Geschichte des Vereins. Also nie hat man höher gewonnen, nur einmal generell und das im ÖFB Cup 2015 gegen den SV Innsbruck. Und zweithöchster Sieg generell der Clubgeschichte. Und das war schon ein heftiger Abschluss in dieser Saison, auch auf Seiten von Austria Klagenfurt. Wacker Innsbruck, da bist ja eigentlich du großer Sympathisant. Was sagst du als Wacker-Fan zu dieser Vorstellung der Tiroler?
Ja, war jetzt wohl nicht. Sie haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, kann man glaube ich sagen, nach 6 Gegentoren. Aber es ist halt das Gleiche wie beim FAC im Endeffekt. Das ist für den FC Wacker um gar nichts mehr gegangen. Ja klar, Grumser, einen schönen Abschied hätte man ja sicher noch besser. Ja,
das hat ihm aber sicherlich ganz gefallen.
Ja, also das war natürlich schade für ihn oder bitter für ihn, aber andererseits, ja gut, es geht halt nichts mehr. Ein paar Spieler gibt es sicher, die auch mit einem Wechsel liebäugeln, beziehungsweise.
Ja, aber der kann sich ja nochmal anbieten, aber ich meine,
dann will man sich halt auch nicht mehr verletzen im letzten Spiel und nachher. Ja,
aber
man geht halt mit 80% in das Spiel rein und Klagenfurt mit 110 und dann passiert das halt.
Ja, aber wenn du gerade sagst, okay, du kannst dich ja anbieten für einen anderen Verein, dann ist das ja eigentlich die perfekte Bühne. Da schaut ganz Fußball Österreich auf diese zwei Standorte, Klagenfurt und Ried, auf dieses eine Spiel, dass du die Möglichkeit, dich ja perfekt in die Auslage zu spielen. Am Stetten hat es geschafft in der vorletzten Runde. Die haben ihre Chance genützt.
Stimmt.
Aber der FAC und Wacker, das ist extrem enttäuschend. Ganz ehrlich, ich bin extrem enttäuscht von diesen beiden Mannschaften.
Ja, eh zu Recht. Aber um das mit dem Präsentieren nur ein letztes Mal, ganz ehrlich, also wenn jetzt die Scouting-Abteilungen von den Bundesligisten so abläuft, dass man sich das letzte Saisonspiel anschaut und dann die Transferentscheidungen trifft, dann ist es wahrscheinlich eh besser, wenn man nicht zu dem Verein wechselt. Also.
Stimmt natürlich auch, aber man hätte sich trotzdem vielleicht etwas in den Vordergrund rücken können.
Und man hätte generell sich einfach ein bisschen würdiger von einer Saison verabschieden können, als wie sich komplett abschlachten lassen. Das stimmt schon. Also da. Es war enttäuschend, es war irgendwo lächerlich auch im Endeffekt. Das war so, es war kein Spieltag zum Ernstnehmen mehr. Also muss man so sagen.
Es hat mir einfach auch das Fingerspitzengefühl gefehlt. Bei Wacker vielleicht jetzt weniger, aber beim FAC, die haben ja auch vor der Partie angekündigt, wir fahren nicht nach Ried, um da Teil der Meisterfeier zu sein, beziehungsweise auch vor der Partie hat man noch die Startformation auf den sozialen Medien verteilt mit dem Teaser, das ist heute unsere Party-Crasher-Elf. Das hat sich dann ganz schnell in einen Schuss in den Ofen eigentlich entwickelt. Natürlich, bitte, es kann komplett anders ausgehen. Und wenn Ried nicht in den ersten 6 Minuten 2 Tore schießt, wer weiß, wie dieses Spiel dann auch verläuft.
Ja, okay, aber... Ja, also aber wenn eine Mannschaft innerhalb von 6 Minuten 2 Tore schießen kann, dann sieht man eh schon, was da los ist, oder? Also...
Ja.
Also klar, wenn der FAC am Anfang noch ein bisschen mehr Gas gegeben hätte und es wäre bis zur Halbzeit 0-0 gestanden, ich glaube, dann wäre es spannend gewesen. Aber wie ich ja davor schon gesagt habe, also wenn eine ganz normale Saison ohne Corona jetzt gewesen wäre und quasi ein fixer Absteiger gegeben hätte, wo ja der FAC dann betroffen wäre, dann weiß ich nicht, wie der letzte Spieltag ausgegangen wäre. Also das wäre...
Ja, dann
wohl anders gewesen.
Aber auch schwer, das eigentlich zu beurteilen, denn da wären komplett alle anderen Vereine auch anders in diesen Restart reingegangen.
Klar. Also aber wenn man jetzt einfach so annimmt, die Tabellensituation wäre so gewesen wie gestern, nur halt unter normalen Bedingungen mit Absteiger, das wäre ein wahnsinns letzter Spieltag dran gewesen. Also da wäre es dann... Hui.
Dann hast du oben und unten aber ein großes Entertainment. Das auf jeden Fall. Aber es ist eben anders gekommen. Die SV Kuntermatik Ried ist trotzdem zu Recht eindeutig auch Meister geworden in der Saison 2019-2020. Ja. Und ja, da müssen wir natürlich auch nochmal den Michi erwähnen, denn er hat am Anfang der Saison in der ersten Ausgabe der Zwarer-Konferenz ja den Meister 2020 schon vorhergesehen. Ja, super, Michi.
Ja.
Kurzer Applaus hier an
ganz,
dieser Stelle für den
ganz,
Kollegen.
Ganz großes Kino.
Ja, er hat es scheinbar kommen sehen. Mein Tipp, Austria Klagenfurt ist aber fast nochmal rangekommen. Ja. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Und
ich war mit Austria Lustenau auch ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Also knapp, ist wirklich bis zum letzten Spieltag spannend gehalten und man hätte es nicht ahnen können.
Aber wir kommen ja später dann noch zu den Flops. Da ist sicherlich auch noch ein Platz für Austria Lustenau reserviert. Über ein Thema möchte ich auch noch sprechen, was an diesem 30. Spieltag passiert ist. Nämlich in Lustenau, da sind wir schon wieder beim Thema. Dennis Verwüster, eigentlich Torhüter von Amstetten, ist da auf einmal eingewechselt worden. In der 95. Minute und schau dir in sein Gesicht, also dieses Lächeln, das sagt eigentlich alles. Also von dem her, geile Geschichte. Und wir haben uns dann alle gefragt, warum wird der in der 95. Minute eigentlich eingewechselt? Frage vorweg, Verhöhnung des Gegners oder einfach lustig? Deine Meinung?
Es ist ein bisschen für beides, oder? Also es... Klar, es ist ein bisschen Verhöhnung des Gegners, wenn du plötzlich den Dormann als Feldspieler einwechselst, vor allem in der Nachspielzeit. Natürlich ist es witzig für einen Außenstehenden oder so, also das, aber wenn, ja, dass man als Gegner vielleicht ein bisschen angepisst ist, verstehe ich auch. Ja. Mir erinnert es ein bisschen an die Aktion von, ich glaube, das war damals, war das nicht Wolfsburg damals unter Magath, wo sie Meister worden sind, wo sie die Bayern mit 5-1 abgeschlachtet haben?
Ja,
da hat ja dann Felix Magath auch noch als Provokation zu den Bayern, hat er dann auch noch mal in Dortmund gewechselt in der 90.
Hat er Simon Jentsch reingebracht?
Ja, genau.
Wirklich?
Ja. Okay, also wenn mir nicht alles das... Das zum Beispiel ist halt auch eine totale Provokation gewesen, aber irgendwie erinnert es mich an diese Situation
auch. Ja, aber alles, was gegen die Geiern, gegen die Bayern passiert, finde ich also gar nicht mal so schlecht.
Vor allem, also damals war es super.
Ja, ich habe es auch witzig gefunden. Das ist natürlich eine komplett andere Ausgangslage, wenn es wirklich das Spiel um die Meisterschaft eigentlich ist und dann wechselst du da
der Ex-Trainer
das 5-1. Ja, da sind natürlich viele andere Schauplätze dann auch noch mit dabei, die damit einwirken. Aber ich habe es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm gefunden. 95. Minute auf jeden Fall. Dennis Verwüster ist eingewechselt worden und ich habe mich heute erkundigt beim Dennis beziehungsweise auch bei Jochen Fallmann und die haben mir das einfach so geschildert, dass einfach der Kader auch schon unfassbar klein war. Auf der Ersatzbank gegen Lustenau waren, glaube ich, auch nur mehr drei andere Feldspieler und dann eben auch Dennis Verwüster und den hat man dann eben auch gebracht, hat dann auch auf Twitter diese ganze Info vorweg, muss man ja auch mal sagen, haben wir vom Dorian auf Twitter gesehen. Dieser Tweet hat uns darauf aufmerksam gemacht, überhaupt auf diese Einwechslung von Dennis Verwüster, denn das wäre uns ansonsten total ja, unter den Tisch gekehrt worden. Hätten wir nicht gesehen. Und da hat sich mittlerweile auch Barnsley-Stürmer Patrick Schmidt gemeldet. Und der
Klassenerhaltsheld.
Klassenerhaltsheld von Barnsley. Mhm. Und der hat zu Dennis Verwüster Folgendes geschrieben. Technisch sehr stark, spielt auch privat bei Kleinfeldspielen gerne am Feld. Hat selbst bei der ein oder anderen Trainingseinheit früher schon als Feldspieler trainiert. Ich finde es top. Ihm auch mal bei einem Spiel die Möglichkeit zu geben. Es waren im Endeffekt ein paar Sekunden, die
ich wollte gerade sagen, also irgendwie, ich verstehe die ganze Situation, auch die Erklärung jetzt von einem, ja, also die ganze Erklärung quasi mit so wenigen Ersatzspielern, bla bla bla, aber in der 95. Minute muss man halt nicht mehr einwechseln, also kein Spieler wird jetzt so müde gewesen sein, dass er die letzten 5 Sekunden nicht mehr am Feld stehen hat können. Also es ist dann halt doch auch wieder das, naja, ich weiß nicht.
Also ich speichere es ab als ganz amüsanter...
Ich glaube, er hat es ehrlich gesagt mehr gefeiert, wenn sie in der 75. Minute eingewechselt hätten. Das hätte ich besser gefunden.
Ich hätte es ja geil gefunden, wenn es vielleicht noch einen Elfmeter gegeben hätte und den hätte dann auch noch Dennis Verwüster schießen dürfen. Oder irgend so einen Freistoß. Ja. Dass man direkt dann vielleicht auch noch so eine... du weißt ganz genau, der Goalie kann eben gut Freistoß schießen, also dann wechselst du ihn noch ein und dann soll er diesen einen Freistoß in
den Nachhinein... Für Standardsituationen in den Daumen noch bringen, aber nicht als Kopfballspezialist, sondern als Schütze.
Ja, genau. Ja, à la Gilavea oder... Nee, Hans-Jörg Butt hat, glaube ich, nie Freistoß. Das ist doch, Hans-Jörg Butt hat, glaube ich, in meinem Freistoß glaube ich, reingemacht. Bester Torhüter, Goalgetter in der deutschen Bundesliga. Ja, aber das war auf jeden Fall der letzte Spieltag. Die 30. Runde in der Happy Bad 2. Liga. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit den Tops und Flops der bisherigen Saison. Und jetzt kommen zunächst mal die Tops und Flops von unserem Geschichtslehrer Richard Turkovic. Bitte sehr.
Ja, auch ich wurde dankenswerterweise eingeladen, meine Tops und Flops der Saison zu präsentieren. Aus offensichtlichen Gründen wird das hier jetzt ein bisschen blaues Linz, SK Vöst, lastig. Ein bisschen euphemistisch, wir sind die Bezeichnungen Flop und Top sicherlich für die prägenden Ereignisse dieser Saison, aber bleiben wir mal bei diesen Worten. Das große Flop waren sicherlich die Ereignisse vom Dezember, das massive Budgetloch, das wir Mitglieder zeitgleich mit der Öffentlichkeit erfahren mussten. Und dann die Abwahl des alten Vorstands bei einer turbulenten Mitgliederversammlung. Keine schönen Gefühle, das alles. Auf der anderen Seite organisatorisch top natürlich die Verpflichtung von Stefan Reiter als Geschäftsführer, der schaffte den Verein jetzt auf eine solidere Basis zu stellen. Und selbstverständlich die Nachrichten über den Neubau unseres geliebten Donauparks, den Ausbau auf eine Bundesliga-Tauglichkeit, ja, die Präsentation des groben Entwurfes im alten Rathaus. Das waren dann doch eher erfreulichere Ereignisse, aber ganz auf sportliche verzichten möchte ich jetzt auch nicht. Top waren sicherlich zwei Spiele, die einem da sofort einfallen. Einerseits das 5:0 auswärts in Pasching beim unabhängigen Verein, bei der Zweitvertretung. Und das jetzt numerigen Stadtrivalen, ja, das hat sich dann doch mal ganz gut angefühlt, die 5:0 weg zum Blasen. Und unser vielleicht sportlich bestes Spiel der Saison, das 3:1 gegen die Sportvereinigung Ried, am 26.06., wo wir uns vielleicht auch ein bisschen auf die Schulter klopfen können, die Innviertler wieder zum Leben zu erweckt haben. Die haben ja seitdem nicht mehr verloren und dann noch den Aufstieg klar machen können mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Gruß nach Ostbayern. Flop war jedes Spiel gegen Amstetten und Lafnitz. Offensichtlich sind wir nicht wirklich in der Lage, gegen gefühlte Dorfvereine oder wie Lafnitz tatsächliche Dorfvereine zu bestehen. Da müssen wir nächste Saison dann wohl noch dran arbeiten, aber sonst, ja.
Also ganz interessante Tops von Richard Turkovic. Wir können allerdings nur nicht darauf eingehen, denn er hat uns sein Video erst nach der Aufzeichnung geschickt. Also wir gehen einfach davon aus, dass er richtig geile Tops und Flops da von sich gegeben hat. Sicherlich auch Blau-Weiß Linz mit dabei.
Glaube ich auch und ganz ehrlich, enttäuscht hat er noch nie von dem her.
Nie.
Wird es auch diesmal wieder gut sein.
Und... ich bleibe dabei. Nächste Saison Richard Turkovic, Co-Kommentator bei einem Blau-Weiß-Linz-Spiel. Ich freue mich schon richtig auf die kommende Spielzeit, eben auch mit Richard Turkovic, da mal in der Kommentatorenbox zu sitzen. Aber jetzt mal die Tops und Flops der bisherigen Saison, beziehungsweise der Saison 2019-2020 von uns, von der Zwara-Konferenz. Und wir starten, würde ich mal sagen, mit den Flops. Julian, beginn mal. Was waren für dich so die Lowlights der Saison?
Ja, natürlich. Also... eigentlich für mich das Lowlight, also wirklich, wenn man den Flop schlechthin dieser Zweitligasaison nehmen muss, dann ist es einfach Austria-Lustenau. Also da kann man nicht drum herum reden. Das war gar nichts. Also für, wenn man sich bedenkt, was die im Sommer investiert haben, also was die für Spieler haben, die haben schon Ronny Weiler gehabt, haben etliche Führungsspieler dazugeholt und dann war das ja wirklich gar nichts. Also die wenn, also allein im Jahr 2020, glaube ich, wären sie sogar in die Abstiegsränge gewesen. Also wenn man jetzt die Jahresmeisterschaft sich anschaut.
Nur Kapfenberg hat weniger Punkte.
Ja. Yeah.
Also Wahnsinn. Also die haben dann komplett auch das Fußballspielen eingestellt,
ja,
die haben
vorgekommen. Also da muss es irgendwas Gröberes gegeben haben, glaube ich, auch innerhalb der Mannschaft. Also da dürfte die Chemie gar nicht gepasst haben. Da dürfte man vielleicht bei den neuen Verpflichtungen zu sehr auf die Namen geachtet haben und zu wenig darauf, wie das dann alles miteinander harmoniert. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, auch die Verpflichtung von Roman Mählich war dann halt da. War ja, halt ein Fehler. Also das
Nachhinein hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Man hat zwar die ersten Wochen ein bisschen...
Man hat die Resultate halt dann zumindest am Anfang mal einfahren können, aber ja, überzeugend war es nicht. Und umso überraschender eigentlich, dass sie halt trotzdem ins Cupfinale gekommen sind. Also wie das gegangen ist, das ist halt eigentlich auch...
Ich glaube, das fragt sich Wacker Innsbruck auch noch, denn die hätten das auch gerne gehabt, dieses Finale gegen Red Bull Salzburg. Ja, auch für mich Austria-Lustenau, größeren Flop in dieser Saison gibt es eigentlich nicht, mit ganz viel Vorschusslorbeeren eigentlich in die Saison gegangen. Man hat da immer gesprochen von diesem Aufstiegsduell zwischen Ried und Lustenau, hat ja auch nicht schlecht begonnen. Gleich mal zu Beginn dieser Derby-Sieg gegen den FC Dornbirn, dann Punkt geholt zu Hause gegen Ried, aber dann ist es eben ganz schnell auch in eine andere Richtung gegangen, gegipfelt mit dem 5:8 im Pasching gegen die Juniors. Schlussendlich ja auch dann die Entlassung von Gernot Blasnecker und der Transfer von Roman Mählich, der ja dann auch wieder im Winter komplett neue Mannschaft eigentlich bekommen hat. Also Austria-Lustenau hat in einer Saison zweimal eigentlich komplett alles ausgetauscht. Also die haben schon im Sommer, glaube ich, 11 bis 15 neue Spieler verpflichtet und im Winter dann nochmal so einen großen Cut gemacht. Also das habe ich einfach nicht verstanden.
Ja, leider wieder mal ein Paradebeispiel davon, dass Kurzfristigkeit im Fußball sich nicht so oft auszahlt, dass man halt doch ein bisschen langfristiger planen sollte und das hat man bei der Austria-Lustenau gar nicht gesehen dieses Jahr. Also das war ja Hire-and-Fire-Politik und das ist halt dann gar nichts geworden. Schade.
Du hast es gerade angesprochen, langfristig planen. Da hat man auch Schwierigkeiten in Horn damit. Hat ja auch ein paar meiner Meinung nach unnötige Trainerentlassungen gegeben. Allen voran Markus Kahner. Eigentlich gut in die Saison gestartet, war auch kurzzeitig auch mal auf Platz 1. Habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, dass man da diesen Trainer gewechselt hat. Mhm. Denn für mich Horn zu Beginn der Saison... die haben für mich wirklich was dargestellt. Also das war das wirklich geiler Offensivfußball. Hat auch gutes Spielermaterial gehabt. Ein Michael Cicur für mich ja sowieso einer der ganz großen Aufsteiger in dieser Saison.
Da haben wir natürlich auch noch Ercan Kara vorne drin.
Ercan Kara, da hat man wirklich richtig feine Namen rausgebracht. Ja. Auch in den letzten Wochen mit Marco Hausjell. Hat man Markus Kahn einfach nicht die Chance gegeben.
Meine Vermutung, da muss irgendwas im Hintergrund vorgefallen sein. Anderes kann ich mir das kaum vorstellen, weil Markus Kahner für mich auch ein sehr sympathischer Typ eigentlich ist und immer echt eine sehr coole Spielphilosophie hat und auch sehr interessante. Und wenn man denen ein bisschen die Chance gegeben hätte, glaube ich, das wirklich zu implementieren in der Mannschaft, hätte schon richtig was Cooles rauskommen können, aber naja.
Es hat ja auch die Kommunikation einfach nicht gepasst. Also das, was mich ja am meisten gestört hat, war, man hat sich eigentlich nicht vom Trainer verabschiedet, sondern man hat sofort den neuen Trainer begrüßt. Ja. Also die Pressemitteilung, die Kommunikation damals auch auf Social Media war, wir haben einen neuen Trainer. Und da hat man sich gefragt, ja okay, aber was ist mit einem
zusätzlichen oder?
Ja, also das hat mich einfach das war, finde ich, sehr ungut.
Auch nicht unbedingt die feine englische Art, mit dem Ex-Trainer umzugehen, ganz egal, was da im Hintergrund vorgefallen ist. Ich glaube, für die Öffentlichkeit, man kann trotzdem einen okay, wir beenden die Zusammenarbeit. Danke für deine Mühen.
Und dann 5 Minuten später kann man den neuen
Trainer. Alles in Ordnung, aber
aber ignorieren. Das gehört sich.
Ja. Ja, also das finde ich, das gehört sich schon.
Und, das stimmt, ja.
Das hat man ein wenig vermissen lassen. Einen anderen Trainer, den man, ja, vielleicht sehen wir ihn in der kommenden Saison in der zweiten Liga, aber sicherlich nicht mehr am Tivoli als Wacker-Trainer, vielleicht doch in irgendeiner anderen Funktion. Keine Ahnung, was jetzt weiter mit ihm passiert. Aber Thomas Krumser, auch dessen Entlassung, beziehungsweise ja, dieser Trainerwechsel, Daniel Birovka übernimmt jetzt dann ab dem Sommer in Innsbruck, war für viele überraschend.
Ja, ehrlicherweise auch für mich. Also ich halt wirklich sehr, sehr viel von Thomas Krumser und halt sehr wenig von dieser Trainerentlassung, weil es erinnert mich einfach viel zu stark an die Situation damals mit Klaus Schmidt, der damals ja, den Klassenerhalt geschafft hat mit Wacker Innsbruck in der zweiten Liga und dann lange mit dem Aufstieg mitgespielt hat in der folgenden Saison und dann auch wenige Runden vor Schluss von Ali Hörtnagel entlassen worden ist, damit dann in der neuen Saison Maurizio Jakobacci einen ganz neuen Spielstil und eine ganz neue Philosophie ans Tivoli bringt. 11 Spieltage später und der 9. Abstiegssaison war es dann wiederum vorbei mit dieser neuen Spielphilosophie. Und irgendwie erinnert mich die Situation sehr stark dran. Ich bin natürlich grundsätzlich gegenüber Daniel Birovka sehr offen. Ich finde ihn einen sehr coolen Typ, einen sehr vereinstreuen 1860-Spieler und Trainer dann. Also charakterlich scheint er wirklich top zu sein.
Ich glaub auch, dass der sehr früh schon auch die Fans von Wacker dann einfangen wird. Also ich glaube, das ist einer, der...
gelingt ihm, glaube ich, auch, ja.
Also der hat ganz viel Charisma. Also von dem her, ja, jetzt ist natürlich, traut man Thomas Krumser noch nach, aber ich glaube, man ist dann auch ganz schön froh, dass man einen Daniel Birovka hat. Denn ich glaube, der ist einfach von Typ her, passt der gut zu einem Verein wie Wacker Innsbruck.
Es wird dann auch spannend sein, was er für Spielphilosophie versucht zu... in die Mannschaft zu bringen, weil mit Thomas Krumser muss ich echt sagen, ich glaube, das war mitunter der schönste Fußball, den ich in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnte am Tivoli gesehen habe und das mit dieser Mannschaft, die halt wirklich blutjung war, aber es war wirklich teilweise Spielzüge dabei, wo feine Kombinationen, man hat gemerkt, was der Gedanke dahinter ist, es war nicht einfach ein hoch raus und auf Konter und irgendwie wird der Ball schon reingehen, sondern es war wirklich eingeplante und gezielte Angriffe. Und ich habe mich natürlich nach der Trennung und der Vorstellung von Daniel Birovka gleich mal schlau machen versucht und habe da so ein paar 1860 Foren mir durchgelesen und auch auf Elf Freunde einen Artikel über Daniel Birovka gelesen. Da hat es halt doch immer den Vorwurf gegeben, dass selbst die 1860 Fans, die ihn natürlich vergöttern für das, was er für den Verein gemacht hat, aber selbst da hat es kritische Stimmen gegeben, weil er einfach einen sehr langweiligen oder einen sehr, eintönigen Fußball spielen lässt und der war eigentlich einfach hohe Bälle auf Sascha Mölders und Sascha Mölders soll es dann richten. Das ist natürlich.
Jetzt hast du ihn mit Ronny Waldo.
Eben.
Also.
Ja, aber.
Der brasilianische Sascha Mölders. Also, wieso nicht?
Ja, also bringen. Bin dann doch ein Fan des gepflegten Spiels, der gepflegten Kombinationen.
Ja, auch und dann, wie gesagt, ja, auch der Momo war enttäuscht, dass man Thomas Krumser entlassen hat. Also auch am vergangenen Freitag beim Spiel war er auch Experte und der ganz klares Lowlight von ihm war die Entlassung bzw. diese Trainer-Rochade bei Wacker Innsbruck.
Ja. Also ich finde es extrem schade, ich hätte einfach auch sehr gern gesehen, was Thomas Krumser aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, mit dem Cup-Halbfinale, mit wirklich starken Spielen, guter Platzierung im Endeffekt, zwischenzeitlich wirklich lang auf Platz 3 gewesen. Wäre einfach interessant zu sehen gewesen sein, was Thomas Krumser mit einem richtig starken Kader nach dem Neu anfängt, wo dann gezielt jetzt einfach die Routiniers noch reinkommen, die Mannschaft anführen können. Ich hätte es ihm zugetraut, dass er einen Aufstieg schafft. Also ich bin wirklich überzeugt von ihm. Ich glaube, er ist ein richtiger guter Trainer. Er war sehr, sehr beliebt einfach in Tirol. Da war es ja nicht. Also das ist natürlich ein sehr hohes Risiko, was der Ali Hörtnagel eingegangen ist, so einen beliebten Trainer zu schassen. Weil, ja, wenn jetzt der Erfolg ausbleibt am Anfang, dann werden die Stimmen richtig laut. Also
ja, dann kann es auch wieder ganz schnell ungemütlich werden in Tirol. Also da ist dann auch schon die Euphorie schnell wieder dahin.
So ist es.
Und aber ganz ehrlich, ich gehe da ganz offen in die Saison mit Daniel Birovka als Trainer. Ich glaube, der ist ein guter Typ auch für die Liga. Aber jetzt noch ein paar Worte zu Thomas Krumser. Wo geht sein Weg weiter? Was glaubst du, was macht er jetzt?
Sehr, sehr spannend. Eigentlich hätte ich ihn als idealen Kandidaten für Austria Lustenau gesehen. Die haben jetzt schon jemand anderen. Weil es war ja auch ein Thema, dass er dort Kandidat sein soll. Dann war zwischenzeitlich Thema, dass er der Offensivcoach beim LASK wird, was ich auch sehr, sehr spannend gefunden hätte, aber das hat der LASK schon dementiert. Jetzt bin ich gespannt. Also eigentlich hoffe ich, dass er nicht in die zweite Liga geht, weil ich glaube, das wäre dann für einen Wacker sehr ungemütlich. Da hätte man wieder einen weiteren sehr guten Konkurrenten. Also ja, bin gespannt, was aus ihm wird. Vielleicht da irgendwo.
Ja, vielleicht doch
irgendwo Deutschland.
Co-Trainer WSG Tirol.
Ich glaube.
Nein, also ich glaube, das mag er nicht.
Na, Co-Trainer macht er, glaube ich, wirklich nicht mehr. Außer es wäre halt wirklich ein Top-Club. Und ja, WSG Tirol ist insofern spannend, weil da hat es ja schon einmal ein. Soll es ja mal einen Anruf gegeben haben, aber mehr.
Aha.
Mehr darf man da nicht drüber verraten.
Ja, was für ein Anruf? Wer hat wen angerufen?
Ja, also.
Ja.
Die WSG hat sich da scheinbar schon einmal erkundigt, aber das ist schon länger her. Also es ist jetzt nicht ganz brandaktuell, es war schon länger her, aber es hat diesen Kontakt gegeben und Köck, also der Sportdirektor oder Sportmanager von WSG Tirol oder WSG Wattens, ja, wie man.
Ja, WSG Tirol, bitte.
Ah ja, stimmt. Ja. und Krumser kennen sich natürlich bestens, haben ja früher auch zusammen gespielt und so groß ist der Fußball Tirol nicht, dass man sich nicht kennen wird. Also.
Ja, vielleicht will man da auch mal einen neuen Besen wieder bringen in Wattens. Könnte ich mir schon
andererseits
vorstellen.
Andererseits, ja, Wattens ohne Silberberger.
Kann man sich auch nicht vorstellen, aber also ist, ich meine zum Beispiel auch Kurt Russ hat man sich nach 2 Jahren, also Kapfmeck hat man sich ohne Kurt Russ fast schon gar nicht mehr vorstellen können, auch wenn der 2 Jahre dabei war, beziehungsweise nicht mal 2 Jahre dann schlussendlich auch Kapfmeck-Trainer war. Aber ja, das auch für mich auch ein Lowlight in dieser Saison, der Abgang von Kurt Russ, weil damit eben ein ganz charismatischer Trainer, eine Persönlichkeit auch die Liga verlässt und Richtung Happeck gegangen ist. Aber trotzdem, Flop, ganz klar die unnötigen Trainerentlassungen. Und wenn wir schon beim Thema Wacker Innsbruck sind, auch der letzte Spieltag. Ich bleibe dabei, der war für mich jetzt nicht unbedingt etwas, was ich positive Erinnerung haben werde, weil eben diese ganzen, mich nerven einfach diese kritischen Stimmung jetzt. Also ich habe mich so gefreut auf diesen letzten Spieltag und dass das dann möglicherweise bleiben wird und immer wird dann über diese Saison gesprochen werden, aller, ja, das war alles eine geschobene Partie am 30.
Aber Spieltag. Aber ich glaube, dadurch, es wäre glaube ich kritisch gewesen, wenn jetzt zum Beispiel Ried 9-0 gewonnen hätte und Klagenfurt 1-1 gespielt hätte gegen Wacker, weil Wacker sich voll reingehängt hat. Okay, dann wäre es sicher sehr, sehr kritisch die ganze Betrachtung gewesen. Aber dadurch, dass ja beide Mannschaften so hoch gewonnen haben, so irrational hoch, glaube ich, dass einfach so in 5 oder vielleicht sogar noch weniger, in ein paar Jahren, glaube ich, wird man halt drüber lachen, so, ja, der letzte Spieltag, das war ja wirklich irgendwas. Und
ja, ich weiß nicht, ob die Klagenfurter so lachen werden.
sagen wir, jeder in Österreich außer Klagenfurt wird also vielleicht drüber lachen.
Klagenfurter eher weniger.
Klagenfurt wird wahrscheinlich eher weniger drüber lachen, das stimmt. Aber ansonsten, glaube ich, kann da schon gelacht werden in ein paar Jahren.
Also noch ein Flop. Noch irgendein Flop, der dir jetzt gerade einfällt oder den du dir rausgesucht hast.
So schwierig. Es gibt so wenige Flops in der Liga 2, aber es ist einfach so eine schöne Liga.
Sollen wir gleich wechseln zu den Tops? Oder
ich will schon.
Ja, wechseln wir zu den Tops. Und
werden wir positiv.
Wir werden positiv. Jetzt natürlich auch am Ende der Zwarer-Konferenz, Episode 17, 1160 Tage später unser Titel. Und da sind wir eigentlich ja auch schon beim Thema SV Guntomatic Ried. Absolut natürlich top. Sie sind wieder in der Bundesliga. Und was haben Sie jetzt für Möglichkeiten in der Bundesliga? Was glaubst du, kann man mit dieser Mannschaft machen? Was muss verändert werden, um auch in der Bundesliga,
Ehrlicherweise sehr, sehr viel muss verändert werden. Also es ist jetzt, weil ich meine, klar, verdient, ja, wenn man das so sagen kann, wenn man punktegleich aufsteigt. Also,
ja.
Aber es war nicht überzeugend. Also bei aller Liebe, also waren schon Phasen dabei, wo man sich nur an den Kopf gegriffen hat, wo man sich gedacht hat, Ried, was führt sie hier auf? Also wollt sie ja gar nicht aufsteigen. Und von dem her bin ich schon der Meinung, dass da eine Handvoll Spieler relevant bleiben für die Bundesliga, aber ansonsten muss man da schon sehr, sehr viel umbauen. Und naja, dass es halt doch ein ordentlicher dass es halt einfach ein Unterschied ist zwischen Bundesliga und Liga 2. Ich glaube, das hat man die letzten 2 Jahre ganz gut gesehen. Nachdem es die Tiroler Aufsteiger jedes Mal wieder schön nach unten getrieben hat, gleich nach in der ersten Saison. Also ja, ich glaube, da ist Ried schon gefordert, dass sie eine richtig gute Transferpolitik jetzt fahren und gut investieren und richtig investieren.
Aber ich glaube, ganz wichtig auch, dass man diesen Aufstieg geschafft hat. Und
damit
gibt man natürlich auch den Spielern, denen die Verträge jetzt auslaufen, auch eine komplett neue Perspektive. Also ich glaube, man hat da schon sehr viel riskiert. Hat man ja auch schon im Winter gehört bei einem Interview vom Kollegen Alexander Kapa, der in Ried war und mit Gerald Baumgarten hat er ein Interview geführt hat, wo man schon so angedeutet hat, ja, alles ist auf Bundesliga schon eigentlich eingestellt. Und ich
könnte... Es wäre wohl voll ungemütlich geworden in Ried.
Ich glaube, wenn sie das nicht geschafft hätten, dann würden wir nicht in der kommenden Saison von einem Titelduell Ried gegen Wacker sprechen, denn ich glaube, die hätten da keinen Stich gehabt.
Also, es würde mich wundern, wenn sie da immer noch die Ressourcen nach so vielen Jahren, irgendwann geht es aus. Es ist halt einfach, und die Sponsoren werden natürlich dann geringer. Ist ganz normal, aber so haben sie sich schön gerettet und ich glaube, jetzt können sie, ich glaube, dass die SV Ried sich ein sehr ordentliches Budget für die Bundesliga zusammenstellen kann jetzt und dementsprechend einen recht ordentlichen Kader zusammenstellen kann.
Und wenn man ihnen etwas nicht absprechen kann, ist das nämlich das Verkaufen von Werbeplätzen. Also es gibt keine Mannschaft, glaube ich, in Österreich, die auf Facebook, im Stadion, auf dem Trikot, okay, vielleicht im Trikot jetzt ja nicht so, weil
Trikot ist doch ist recht üblich. Ja,
aber ansonsten fast in jedes Facebook-Posting ist verkauft und wir erinnern uns zurück am ersten Spieltag 3:1 Niederlage gegen Austria Klagenfurt und beim dritten Tor, glaube ich, von Klagenfurt, das Tor wird dir präsentiert von Rieder Tourismus. Das hat für ein bisschen Unmut gesorgt.
Ganz überraschend.
Also von dem her, ich glaube, da muss man auch etwas aufpassen, aber muss auch sagen, ist ein österreichischer Verein muss das natürlich auch machen. Er braucht das so Geld und gerade in dieser Zeit nach Corona, ich glaube, da muss man auch als Fan ein bisschen Verständnis haben, wenn da vielleicht dann auch Werbeplätze in Zukunft erfunden werden, die man dann verkaufen kann.
Ja, ist in Ordnung.
Kann aber man. Weiterer Top, Julian.
Ja, einfach einmal generell die ganze... Ja, die Art und Weise der Liga, oder? Also allein die ganzen Tore, also diese Offensivspektakel, was wir gesehen haben. Also es war schon, also es hat Runden gegeben, also das war ja nur noch irre. Also da hat es Tor um Tor.
Die drei torreichsten Runden der Liga 2-Geschichte sind in dieser Saison über die Bühne gegangen. Höhepunkt natürlich Spieltag Nummer 28 mit 45 Toren und einem Torschnitt von 5,63 Toren pro Spiel. Also die Offensivspieler, die haben sich auf jeden Fall in Szene setzen können. Auf der Gegenseite muss man natürlich sagen, Verteidiger, es war jetzt ja nicht unbedingt die Saison der
Defensiven. Es spricht nicht unbedingt für die Defensiven der Liga, das stimmt, aber ich bin ja, also ich bin alter Fußballliebhaber. Mir ist ein 4:3 viel lieber als ein 1:0 und deswegen ist mir das egal, dürfen die Defensiven ruhiger ein bisschen schwächer sein.
Ja, was für Spiele wir erlebt haben. Also Ried gegen FAC 9:0, Juniors gegen Austria Lustenau 8:5, die Young Violets gegen die Juniors 8:2, die Juniors sind immer irgendwie dabei. Das war schon brutal heftig. Aber wenn man von der Defensive wen vorheben möchte, dann kommt man da eigentlich meiner Meinung nach nicht an Vorwärts Steyr vorbei. Na. Die waren in der Vorsaison, hatte man die schlechteste Defensive, man war die Schießbude der Liga 2 und jetzt hat man die beste Defensive.
Ich würde behaupten, Steyr hat gezeigt, dass man mit einem Transfer alles machen kann.
Alberto Prada.
So ist es.
Der Prada-Effekt in Steyr, anders kann ich das auch nicht erklären, denn der hat da hinten einfach alles zusammengehalten. Darf man natürlich auch nicht vergessen, da waren auch rund um ihn herum auch andere Spieler, die ihm da geholfen haben. Aber ich glaube, man hat ihm auch diese Leitfigur gebraucht da in der Defensive.
Ja, man hat einfach gemerkt, wie wichtig dieser eine Anführer, dieser Abwehrchef ist, was der bewirken kann. Also wie wichtig diese eine Position ist, eines richtig starken Abwehrchefs. Und Alberto Prada hat geliefert.
Und Vorwärts Steyr auch, also ganz grandiose Saison. Kann mich noch erinnern, wir waren ja gemeinsam beim Zweitliga-Auftakt bei diesem PR-Termin. Da hat Willi Wahlmüller noch gesagt, alles andere als Platz 13 wäre eine Überraschung für ihn. Also da hat man auf jeden Fall überperformt.
Das war klassisches Tiefstapeln vor dem Saisonstart.
Möglicherweise.
Dass die Gegner einen unterschätzen. Ja.
Eine Mannschaft, die man auch mittlerweile nicht mehr unterschätzt, ist Amstetten. Platz Nummer 5. Auch die Mannschaft von Jochen Fallmann, wie sich die jetzt eigentlich in diesen 1,5 Jahren entwickelt hat. Chapeau, also da läuft alles richtig gut.
Ja, hat richtig Spaß gemacht, auch denen zuzuschauen. Also die haben vieles richtig gemacht. Also hätte man nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also für mich, gerade nach dieser Ligareform, ist für mich Amstetten genau ein perfektes Team für diese zweite Liga. Haben wir gedacht, um ganz ehrlich zu sein, es wird ein bisschen eine biedere Zweitligamannschaft, die halt so immer so ein bisschen um den Abstieg, dann wieder ein bisschen Mittelfeld herumspielt, aber haben sich richtig gut gemacht.
Aber guter Fußball, eigentlich auch gute Zuschauerzahlen. Ich finde auch das Stadion in Amstetten eigentlich ganz charmant. Nur was eben gar nicht geht, sind die Vuvuzelas. Da kann irgendwer da in Amstetten mal denen sagen, dass sie ihnen die Vuvuzelas wegnehmen sollen. Also auch jetzt im Lockdown bei der Geistergut.
Das ist ganz schön. Es gibt dann 2010er Flashback immer.
Ja, aber wenn was bescheuert war an der Weltmeisterschaft 2010, dann waren es die Vuvuzelas.
Das stimmt.
Also damals auch dieses legendäre Gespräch mit Günter Netzer und Gerd Delling. Oder Gerd Delling, also Delling damals ja, wo sie ja eh über die Vuvuzelas reden und das erste Mal, dass ich eine emotionale Regung bei Günter Netzer feststellen habe können. Also von dem her, nee, Vuvuzelas, absolutes No-Go, finde ich, in der kommenden Saison. Kann man da vielleicht auch den Fans von Amstetten irgendwas anderes in die Hand geben? Und
tausche Vuvuzelas gegen Trommeln.
Ja. Trommeln, bitte einfach trommeln, ist auf jeden Fall besser. Weiteres Highlight für dich?
Ja, GRK Comeback natürlich. Also das war auch richtig, richtig cool, dass die wieder zurück sind. Und man hat es halt einfach gleich gemerkt, was die Zuschauerzahlen angeht und alles. War schon lässig, was die da auf die Beine gestellt haben. Also das war, ja, man hat einfach gemerkt, da ist jemand zurück. Also das ist halt nicht irgendeine Mannschaft, sondern...
Die Legende ist auf jeden Fall zurück, hat natürlich auch etwas Glück, denn Platz 15 am Ende der Saison wäre eigentlich der Abstieg gewesen, aber eben, es gibt keinen Absteiger in dieser Saison, von dem her ist der GRK auch gerettet, aber ganz klar, der GRK hat die Massen bewegt, in Kapfenberg waren über 4000 Zuschauer, damals beim Steirer Derby generell, die Steirer Derbys waren geil und ja, persönlich als Steirer freue ich mich natürlich auch, dass der GRK wieder zurück ist in der zweiten Liga im Profi Fußball und bin gespannt, wie man jetzt aber in der zweiten Saison dann auch in Liga 2 ein Performer wird, denn jetzt ist man gefordert. Also
man hat jetzt, so blöd klingt, aber Glück von Corona gehabt, dass man jetzt nicht abgestiegen ist. Also dass das gleich, die Euphorie gleich wieder verpufft ist. Jetzt war es alleine einfach eine Saison zum Auslaufen. Jetzt, ich glaube, in Graz interessiert es wahrscheinlich niemanden, welchen Tabellenplatz der GRK belegt hat jetzt im Endeffekt. Aber es hat halt doch gezeigt, man muss noch ein, zwei Hausaufgaben erledigen, damit das nächste Saison besser wird.
Und ja, dann, man braucht einen Stürmer. Man braucht einen Stürmer beim GRK. Also da bin ich schon gespannt, wen man dann schlussendlich auch präsentieren wird. Denn da hat es einfach vorhin überhaupt nicht funktioniert. Aber generell muss man auch sagen, die Zuschauerzahlen, die waren gut. Ich meine, okay, seit dem Lockdown eher weniger, aber hat man im Endeffekt gleiche Zuschauerzahlen gehabt wie in der deutschen Bundesliga oder in der Premier League.
Eben.
Alles auf einem Niveau, aber davor über 5000 Zuschauer bei Klagenfurt gegen Ried, die Ländle Davis in Dornbirn und
Lustenau. Haben richtig viel Spaß. Also gerade die Saisoneröffnung als das Ländle Derby.
Auf der Birkenwiese.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. War irgendwie schön zu sehen. Also da habe ich ein bisschen FOMO, wie man so schön sagt. Fear of missing out gehabt. Ja. Wollte eigentlich am liebsten nach Vorarlberg fahren, dort stehen mit einer Bratwurst. Das hat mich gemacht. Das muss cool sein.
Ja, auch die Birkenwiese hat so einen ganz eigenen,
so einen richtigen Charme.
Ja. Also hat mir auch sehr gut gefallen und auch der FC Dornbirn eine absolute Bereicherung für diese Liga, auch wenn es in den letzten Wochen jetzt dann eher nicht mehr so sportlich gut war, was da die Dornbirner gezeigt haben. Und natürlich absolutes Top, das Meisterschaftsfinish. Also jetzt vielleicht nicht der letzte Spieltag, aber die Wochen davor, also diese Post-Lockdown-Ära.
Eigentlich sogar schon davor, oder? Eigentlich der ganze Kampf um Platz 1, wie dieses ständige, weil wie oft haben wir eigentlich den Meisterschaftskampf schon für entschieden gehalten? Da war sie wieder 7 Punkte vorne, teilweise 8 Punkte, glaube ich, war es sogar zwischenzeitlich.
8 Punkte,
dann wieder da Batzer, aber dann, ja okay, dieses eine Spiel, aber es sind immer nur 5 Punkte, easy. Und dann ein ständiges Wechseln und dann im Endeffekt Punkte gleich, also... Wie oft gibt es das?
Es war ein absolutes Drama. Es hat auch nie so eine Konstellation am vorletzten Spieltag gegeben, dass die ersten zwei Mannschaften Punkte gleich sind.
Also, das völlig irre, dass der Aufsteiger durch die Tordifferenz ermittelt wird, ist ja eigentlich
heftig.
Schönes Stück.
Das letzte Mal, dass es annähernd so spannend war, war 1984-85, glaube ich, damals Duell zwischen Flavia Solva und der SRK. Flavia Solva damals einen Punkt vor SRK, damals noch die Zwei-Punkte-Regel. Und Flavia Solva hat am letzten Spieltag verloren, SRK hat gewonnen und hat dann diesen ersten Aufstieg gegeben für den Salzburger AK, also nicht die Klagenfurter. Und Ja, also ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren einfach auch richtig geile Meisterschaftsfinale und Titeldramen eigentlich gehabt, auch in der Vorsaison ja mit Wattens gegen Ried. Ähnliche Situation, da waren auch nur 2 Punkte am vorletzten Spiel dazwischen. Ja. Also ich glaube, ein Drama hat es nicht gefehlt in dieser Saison und es hat auch...
Darf ab der übernächsten Saison so weitergehen. Nächste Saison wird ein relativ souveräner Start-Zielsieg.
Ja, du gehst davon her, werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wacker Innsbruck, du redest jetzt ja schon davon, dass der Titel eigentlich nur über Wacker gehen kann.
Ganz ehrlich, wenn man nach diesen Verpflichtungen nicht davon spricht, dass sie Favorit sind, dann macht man sich lächerlich. Sie sind es, aber das Problem ist, es herrscht doch eine gewisse Euphorie gerade rund um Stivoli. Man merkt, cooler Kader, wird, was da zusammengestellt wird, neuer Trainer. Vor allem der neue Investor natürlich, es geht was weiter im Verein, es ist einmal Aufbruchstimmung. Das Blöde ist nur so, gefühlt in den letzten Jahren war es halt immer so, wenn so eine Aufbruchstimmung war rund ums Tivoli, dann ist es halt immer schief gegangen. Also ich kann mich erinnern, ja, immer so, zum Beispiel die Aufstiegssaison, die letzte unter Daxbacher, es war halt, ja klar, man hat halt Daxbacher gehabt, aber das war halt der hat das halt gut gekonnt, runtergespielt und so, aber da war nicht so diese große Aufstiegseuphorie oder halt nicht diese. Man ist nicht in diese Saison gegangen mit diesen definitiven Erwartungen, ach, das muss klappen, sondern man hat geschaut, ja, könnte was werden, aber warten wir ab.
Ja, aber irgendwie auch kontraproduktiv, oder? Ich meine, es war nie wirklich so, wie du sagst, es war nie wirklich so diese Aufstiegseuphorie dabei, ja, dass du mal die Hütte vollbringst.
Das stimmt, das war natürlich schlecht, aber dann andererseits, wo dann der Aufstieg geschafft war, dann hat man ja noch das erste Spiel im neuen Stadion von der Austria gehabt, bei der Neueröffnung nach der Ligareform, irgendwie alles spannend. Ja, und dann war halt natürlich auch straight der Abstieg, also im ersten Jahr. Also irgendwie, ja. Es klappt so mit diesen Euphorien rund ums Tivoli in letzter Zeit nicht so. Also ich hoffe, dass dieses Jahr Ausnahme ist, aber es lastet halt ein extremer Druck auf die Mannschaft. Also das ist, hui.
Aber ich glaube, diesen Druck nimmt man gerne an. Also wenn wir jetzt nochmal ein Jahr zurückgehen, wenn du da in die Gesichter der Wacker-Spieler beziehungsweise des Vorstands und der ganzen Beteiligten und Funktionäre gesehen hast, dann war das eigentlich ein Verein, der mit dem Abstieg gestorben ist. Also da die Interviews, die haben so geklungen, so aller passt, wir sind jetzt so weg von der Bildfläche, Wacker Innsbruck gibt's nicht mehr und das ist unsere letzte Vorstellung gewesen. Und ich glaube, da hat man auch wieder lange gebraucht, um da wieder ein wenig motiviert in Gang zu kommen.
Ja, wobei, also es war ja wirklich, also wenn man ja auch mit Gerhard Stocker, also mit dem Präsidenten oder halt ehemaligen Präsidenten, jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen danach, also in der neuen Saison dann schon, der hat auch gesagt, also der hat kein Geheimnis drum gemacht, der Verein war wirklich wenige Minuten vor dem Ende. Also das hätte er nicht durch. Ja, ein paar richtig coole Aktionen und so, hätte man das nicht irgendwie geschafft, das hinzukriegen.
Spiel gegen die Zeit.
Gegen die Zeit, Stichwort, genau. Und auch sonst einfach eben dieses klare Commitment gesagt, wo man sagt, okay, aus, wir machen das nicht mehr mit, dieses Spiel mit Politik und so. Und Schluss, wir setzen auf die eigene Jugend, wir setzen eigentlich auf die Zweiermannschaft mit 2-3 Ergänzungen. Und aus, wir haben keine überbezahlten Spieler mehr, die nicht die Leistung bringen, was man von ihnen erwartet. Da hat man einfach ein klares Commitment abgegeben und ist damit richtig gut gefahren dieses Jahr. Und jetzt hat man dann eben hat dann geschafft, den Verein für einen Investor zu öffnen. Das war ja auch ein großes Anliegen von Stocker und das hat man dann jetzt geschafft und auch einen Investor gefunden, der scheinbar mehr Interesse an dem Verein hat, als jetzt eine kurzfristige Hauruck-Aktion.
Ja, ich finde ja, man hat ja die Gefühlslage in Innsbruck auch immer gut erkennen können, wie gerade die Wackerschube aufgenommen worden ist. Also nach dem Einstieg des Investors, also da war man ja wirklich im siebten Himmel und man schwebt seitdem ja auch in diesem siebten Himmel. Also da ist eine richtige Aufbruchstimmung in Tirol. Ich hoffe, dass man das auch halten kann. Ich würde mir natürlich für uns alle einen spannenden Titelkampf in der kommenden Saison wünschen. Ich glaube trotzdem, man darf jetzt ja nicht zu viel gleich von Wacker erwarten. Denn einerseits Austria-Lustenau, ich erwähne das nochmal, das war eine ähnliche Ausgangslage in der Vorsaison. Ganz viele neue Spieler geholt. Du hast einen Ronny Waldo gehabt als Spieler der Saison. Du hast unfassbar viele Spieler geholt, die eigentlich auf dem Zettel auch extrem viel Qualität mit dabei gehabt haben.
Eigentlich zu gut für die Liga sind.
Ja, ja. Und so ein wenig hast du ein All-Star-Team dabei gehabt und dann ist es aber sowas von nach hinten losgegangen, der Schuss. Also es wird kein Selbstläufer.
Nein, definitiv nicht. Also, und ja, eben, die Gefahr ist ja sicher auch gegeben bei Wacker, die jungen Spieler mehr gesehen, wie gut sie eigentlich performt haben zwischenzeitlich in dieser Saison. Und dann werden ihnen da wieder jetzt doch 3, 4, 5 arrivierte Spieler vor die Nase gesetzt. Ist gefährlich, dass da die Stimmung in der Kabine kippt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass das alles gut hinhaut, aber eine gewisse Gefahr ist dabei. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da nächste Saison rauskommt.
Was passiert mit Matthäus Taverna? Glaubst du, hat man da Kohle, dass man den vielleicht nochmal ausleihen kann?
Also ausleihen, glaube ich, würde mich wundern. Also das war jetzt doch eher ein, glaube ich, auch ein bisschen ein Gefallen von Dresden. Es war ja einfach, damit er die Matura fertig machen kann in Innsbruck. Und klar, Thomas Krumser ist ein großer Förderer und das hat auch der Matthäus Taverna ganz klar kommuniziert, dass er einfach zum Thomas Krumser zurück wollte. Hat ihm, glaube ich, auch ganz gut getan, aber ich glaube, die nächste Leihe, also soll es wirklich nochmal eine Leihe sein, was ich mal unsicher bin, dann würde es, glaube ich, sogar in die Bundesliga gehen, weil...
Ja, der muss eigentlich in die Bundesliga.
Eben, also, er ist leider einfach zu gut.
So ein Rohdiamant, der ist, also jeder Club in Österreich, nochmal die Info, ich meine, ihr müsst Matthäus Taverna holen.
Ja, und ich glaube, bin halt auch gespannt, wie man Dresden jetzt nach dem Abstieg, keine Ahnung, wie es da weitergeht, ob die ihn verkaufen wollen, ob die das Geld brauchen oder ob sie jetzt dafür... sich denken, okay, jetzt in der dritten Liga können wir ihn problemlos spielen lassen. Also besser als wie ein Abstiegskampf in der zweiten Liga natürlich. Muss man schauen, wie sich das entwickelt.
Also Matthäus.
Aber ich rechne nicht damit, dass er wieder am Tivoli spielt. Leider.
Ja. Aber er hat auf jeden Fall in der Vorsaison schon die Plattform zweite Liga wirklich sehr gut genützt. Auch in dieser Saison hat es wieder so Shootingstars gegeben. Allen voran natürlich Ercan Kara. Er kam, er sah und er traf en masse, muss man sagen. Ja. Ist nach wie vor unter den Top-10-Torschützen der Saison 2019-2020 und hat ab dem Winter ja eigentlich nicht mehr in der zweiten Liga gespielt. Denn da ging es dann eine Etage höher zu Rapid. Und auch da hat er schon seine Goalgetter-Qualitäten unter Beweis gestellt. Für mich trotzdem... der Shootingstar und ich glaube ein Spieler, auf den wir in ein paar Jahren zurückblicken werden und sagen, boah, der hat wirklich in Liga 2 gespielt, ist einfach Karim Adeyemi. Wir haben schon in einer Zwarer-Konferenz schon mal über dieses Barca-Gerücht damals gesprochen.
Richtig,
Und ich glaube, irgendwann geht es auch für Adeyemi in diese Regionen.
Ja, also ich glaube, wir werden gar nicht mehr lang warten müssen. Beispiel, wenn jetzt der BVB Jadon Sancho verkauft, natürlich werden sie mal einen anderen Spieler noch als direkten Ersatz holen. Aber ob sie da mit diesen 100 Millionen, was sie da kassieren, nicht da noch frischen Adeyemi mitschnappen.
Der macht ja auch keinen Hehl draus, dass er BVB-Sympathisant ist.
Also so ist
der
es.
Hat,
und es wäre ja die logische Wahl, oder? Wer setzt so auf die Jugend wie der BVB und dann ist es Deutsch, er ist Deutscher auch noch. Und also es
ganz, schon sehr ganz, ganz, ganz witzig, was mir, glaube ich, vor 2 Wochen habe ich einen Tweet gesehen, den er retweetet hat, wo irgendwie in einer BVB-Community gesprochen worden ist, wer könnte da auf Jadon Sancho folgen, wer sind potenzielle Spieler, die eben auch für Dortmund in Frage kommen könnten. Und da ist eben auch der Name Karim Adeyemi gefallen und den hat er retweetet. Also
aber,
das signalisiert ja auch ganz klar,
aber, wohin aber, will. Aber. Soweit ich das gesehen habe, war das ein Fake-Account. Ich glaube nicht, dass das der echte Karim Adeyemi ist.
Also ich folge Karim Adeyemi auf Twitter, das war er.
Fix.
Also ich schaue mir das nochmal an und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Karim Adeyemi war.
Ich habe gelesen, dass es ein Fake-Account war, der das. Also dass das
wo gar hast du nicht das gelesen?
Auf Twitter auch. Aber vielleicht stimmt es.
Ich habe nämlich extra sogar einen Screenshot gemacht, weil ich gewusst habe, das könnte vielleicht ja nochmal ein Thema werden in der Zwarer-Konferenz. Ich schaue mir das noch an, wird auf jeden Fall noch einen Faktencheck geben. Bis dorthin, weiß ich nicht, ob es stimmt, ist mir jetzt ja nur schnell
aber es ist trotzdem kein Geheimnis, dass Karim Adeyemi mit dem BVB liebäugelt. Also das braucht man ja.
Also ja, und es würde auf der Hand liegen. Also möglicherweise ja in ein paar Jahren oder vielleicht in ein Jahr schon in Dortmund. Und dann geht es weiter zum FC Barcelona als Nachfolger von Lionel Messi, um auch nochmal Messi zu bringen. Und das waren auf jeden Fall unsere Tops und Flops der Saison 2019-2020. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit den Top 5 Spielern der Saison.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schaue auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schaue auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Also, da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 17. Und jetzt küren wir unsere Top 5 Spieler der Saison 2019-2020. Die Bundesliga hat das ja schon übernommen. Da haben die Präsidenten, Manager und Co. ja ihre Favoriten gewählt. Das Ergebnis war wie folgt. Auf Platz 5, wir haben gerade vorhin über ihn gesprochen, Karim Adeyemi. Auf Platz 4 Oliver Markuz. Auf Platz 3 Marco Krühl. Auf Platz 2 Okan Aydın. Und auf Platz 1 zum zweiten Mal hintereinander Ronny Waldo. Er ist ja auch zum zweiten Mal hintereinander Torschützenkönig geworden. Aber bei uns ist es etwas anders.
Ja, also kurz zu Ronny Waldo. Alle guten Dinge sind drei bekanntlich. Also es wird wohl noch einmal ein drittes Mal klappen.
Schauen wir.
Ja, aber ja, also es ist eine interessante Liste da von der Bundesliga. Aber wir haben dann doch, glaube ich,
wir haben jetzt ja nicht nur auf die Tore geschaut, muss man
so
sagen.
Ist es.
Natürlich schon auch sehr. Wir haben es ja auch schon davor angekündigt bzw. darüber gesprochen, dass die Offensivabteilungen der Mannschaft eher in den Fokus waren als die Defensivmannschaften.
So ist es.
Und von dem her auch auf Platz 5. Den teilen sich zwei Spieler, nämlich David Beham und Oliver Markuz. Ein David Beham für mich einfach ein Phänomen. Der hat die Vorsaison bestätigt. Da hat es sicherlich viele Stimmen gegeben, die gemeint hätten, okay, das ist vielleicht so ein One-Season-Wonder, aber er hat einfach auch in dieser Saison wieder abgeliefert.
Ja, 19 Saisontore ist ja wirklich, also das ist schon sehr, sehr stark. Und eben, wenn man jetzt denkt, in den letzten zwei Saisonen, was ja auch für ihn Neuland eigentlich war mit der zweiten Liga, also ist ja durchaus beeindruckend, dass er da insgesamt dann 34 Tore erzielt hat innerhalb von zwei Spielzeiten. Das sind schon starke Zahlen. Also
der ist für mich einfach auch der Inbegriff eines Zweitligastürmers, muss ich sagen. Also der, ja. Ich finde, das ist jetzt nicht abwertend, sondern einfach der hat einfach ein gutes Gespür für den Raum, der hat einen Torriecher und den setzt er einfach in der zweiten Liga aber sowas von perfekt ein. Die Frage ist nur, kann der auch eine Etage höher oder vielleicht woanders?
Ich glaube schon in gewissen Vereinen. Also eigentlich gut, wird jetzt dann wahrscheinlich eher weniger relevant werden. Mattersburg wäre für mich der aufgelegte Verein für David Beham. Aber ja, gut.
Das wird wohl nichts.
Das wird wohl nichts.
Frage, vielleicht will er in die Regionalliga gehen, weiß ich nicht.
Aber ich glaube grundsätzlich könnte man zu. Ja, vielleicht ist es ein bisschen. Ich würde mir sogar vorstellen können beim WAC so als Joker, als Super Joker. So wenn sie mal quasi hektisch wird in der Schlussphase noch David Beham reinwerfen. Warum also nicht?
Vielleicht ja noch ein Transfer in diesem Sommer. Ja. David Beham, er hat auf jeden Fall verlängert seinen Vertrag bis 2022, aber hat eben auch eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga bzw. auch fürs Ausland. Auf Platz 5 allerdings geteilt diesen Platz mit Oliver Markuz, denn den müssen wir einfach auch reinnehmen, denn was der nach dem Lockdown abgeliefert hat, da sprechen die Zahlen einfach auch für sich. 10 Tore, der erfolgreichste Torschütze der Post-Lockdown-Ära und auch der etwas überraschend, wie Phönix aus der Asche,
oder? Ja, also das gut, dass Oliver Markuz durchaus ein Talent hat, das war jetzt kein Geheimnis, aber dass er jetzt wirklich im Profibusiness oder im Profibereich so der Knopf aufgeht, war nicht unbedingt damit mehr zu rechnen, aber schön. Und vor allem, ich glaube, das Interview war eher auf Lola 1 vor dem letzten Spieltag.
Letzte Woche, ja. Harald hat das Interview geführt, ja.
Allein, dass wie das zustande gekommen ist, durchs Tennisspielen der beiden Väter oder des Vaters mit dem Trainer, mit Robert Michael, oder?
Ja, Vater von Robert Michael mit dem Vater von Oliver Markuz.
Genau.
Also diese Connection gibt es auf jeden Fall und da hat es dann eben geheißen, ja, komm, spiel doch einfach bei der Austria.
Ja, also allein dafür. Super Geschichte. Das ist auch Liga 2 wieder. Also
ja, das ist.
Das ist Liga 2.
Da knistert es einfach. Ja. Das mag ich auch. Und Oliver Markuz schon in den letzten Jahren sehr gut, aber wie gesagt, seine beste Saison bislang. Und da bin ich auch gespannt, wohin der Weg jetzt weitergeht für Markuz, ob er in Klagenfurt noch bleibt. Auch hier das in diesem
würde
Interview.
Würde ich sagen, ehrlich gesagt. Also ich würde es ihm raten.
Ja, ich glaube, er fühlt sich auch wohl. Er hat ja auch in dem Interview erwähnt, ja, er ist endlich mal auch wieder zu Hause bei den Eltern. Ja. Er lebt ja jetzt ja wirklich auch bei seinen Eltern im Kinderzimmer, glaube ich.
Ja, halt das erste Mal seit er 15 oder 16 ist oder so.
Also es ist Ewigkeiten. Er war Ewigkeiten einfach unterwegs in Salzburg und dann eben auch bei den Bayern jahrelang. Ja. Und dann eben auch Stationen bei St. Pölten. Und ich glaube, das tut ihm gut, das Umfeld. Er kann sich zu 100% auf den Fußball konzentrieren.
Soll er mal ein Jahr die einfach diese Leistung bestätigen und dann kann man, glaube ich, immer noch nach oben schielen.
Ja, wer weiß, vielleicht Austria Klagenfurt Meister 2021, auch wenn du das natürlich...
Das geht sich nicht aus.
Ja. Schauen wir mal, vielleicht wird es ja Austria Lustenau. Machen wir weiter. Auf Position 4 ein Meister, einer, der höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison auch in der Bundesliga spielen wird, nämlich Marco Krüll. 13 Tore, 13 Assists, er hat unzählige Elfmeter rausgeholt und für mich ist er noch immer Luft nach oben. Also der hat so viel Potenzial, so ein wenig wie ein ungeschliffener Diamant. War schon in den letzten... Also im Winter schon eine heiße Transferaktie, war schon im letzten Sommer eine heiße Transferaktie. Es war eigentlich...
War schon vor seinem Wechsel zu Rita eine heiße Transferaktie.
Ja, auch schon beim Rapid, beim Probetraining, dabei, ja. Probetraining. Und im Endeffekt glaube ich aber jetzt schon, dass er in Ried bleiben wird.
Ich glaube, durch einen Aufstieg macht es einfach Sinn. Also da hat er jetzt perfekt die Chance, in einem gewohnten Umfeld sich einmal Bundesliga-Luft zu schnuppern und sich daran zu gewöhnen und... Aber ja, da ist sicher noch Luft nach oben. Also ich glaube, der hat schon Potenzial für höhere Vereine. Also ohne das jetzt, die SV Ried schlecht reden zu wollen natürlich.
Nee, aber ich glaube auch. Und es gibt einfach zwei Dinge, die er noch beherzigen muss für die Zukunft. Einerseits ein bisschen am Abschluss üben, denn ich glaube, der hätte auch Potenzial in dieser Saison für 20 Tore plus gehabt und weniger abheben. Er holt ganz viele Elfmeter raus, ja, er sucht auch immer wieder den Kontakt, aber manchmal übertreibt es ein wenig und das könnte ihn dann schnell anhaften, dieses Image des
Schwalbenkriegs.
Ja, und das kommt nicht gut. Der hat zu viel Klasse, das brauchst du nicht und von dem her das vielleicht für die Zukunft beherzigen.
So ist es.
Wir machen weiter mit den Top 3 der Saison 2019-2020 in der Happy Bet zweiten Liga und in der Bundesliga. Beziehungsweise von der Liga und von den Präsidenten und von den Managern und allen möglichen ist er zum Spieler der Saison gewählt worden. Bei uns ist er nur auf Platz 3. Ronny Waldo, 24 Tore zum zweiten Mal hintereinander. Torschützenkönig und eben auch Spieler der Saison. Warum reicht es dennoch nicht für Platz 2 oder 1?
Naja, also so stark seine eigene Saison war, so schwach war halt die von Austria Lustenau und das mitgefangen ein bisschen. Es ist ein Teamsport und wenn die großen Erfolge im Team fehlen, dann finde ich, hat man es auch nicht unbedingt immer verdient, der beste Spieler zu sein.
Auch meiner Meinung nach. Ganz kurios, wie ich finde, ein Ronny Waldo hat zwar 24 Tore erzielt, aber gefühlt hätte der 40 schießen müssen. Also der hat in jeder Partie so einen, aber wirklich hundertprozentigen Sitzer immer gehabt.
Einen Sitzer, ja.
Also mindestens einen Sitzer. Wenn man da mal eine Statistik machen würde mit den Großchancen, die Ronny Waldo in dieser Saison vergeben hat.
Expected Goals für Ronny Waldo diese Saison, das wäre interessant.
Das wäre sehr interessant. Wer könnte denn das machen? Ralf Schön, der Pressemann von den Young Violets aus Trebin, der macht eigentlich immer wieder ganz interessante Tweets, die er da raushaut. Also, Ronny Waldo, vielleicht eine Aufgabe für die Sommerwochen, hat aber sicherlich auch viel anderes zu tun. Bei uns auf jeden Fall Ronny Waldo nur auf Platz 3 und da stellt sich ja eigentlich jetzt nur noch die Frage, wer ist Platz 1, wer ist Platz 2, das Duell Stefan Nutz gegen Okan Aydin und wir haben uns entschieden für Okan Aydin auf Platz 2. Er ist der tragische Held dieser Saison, dieser Elfmeter gegen Amstetten, der wird vielleicht noch etwas länger in Erinnerung bleiben, aber trotzdem, der verfügt über so viel Qualität, der Junge, auch eigentlich viel zu viel Klasse für diese Liga.
Muss man so ehrlicherweise sagen, ja, also der müsste eigentlich schon zumindest Bundesliga oder halt zweite deutsche Bundesliga, wenn nicht sogar. Also ich glaube, wenn der wirklich von seiner Jugend an wirklich mental mit 100% bei der Sache gewesen wäre, dann wäre das garantiert ein Kandidat für die deutsche Bundesliga. Also die fußballerische Klasse hat er dafür. Ja, er hat bei Leverkusen, glaube ich, oder?
Genau. Ja. Hat er auch debütiert in der Europa-Liga.
Einsätze, aber ja.
Also er war knapp dran. Also das ist ja, das muss man schon sagen, ein Okan Aydin, der war in Leverkusen schon ganz knapp dran und jetzt eben über Umwege dann zu Austria Klagenfurt gekommen. Austria Klagenfurt für mich ja sowieso ein Team der Spieler, die eine zweite Chance irgendwie verdient haben. Also auch ein Julian von Hake, der auch in dieser Rückrunde beziehungsweise nach dem Lockdown eine ganz tragende Rolle bei Austria Klagenfurt gespielt hat. Auch der war knapp dran bei Werder Bremen beziehungsweise an der deutschen Bundesliga und hat es eben dann nicht ganz geschafft. Aber die nützen jetzt die zweite Chance. Okan Aydin hat zwar noch Vertrag bis 2022, aber ich tue mir schwer daran zu glauben, dass der in der kommenden Saison noch in der zweiten Liga spielt.
Das, glaube ich, hängt einfach sehr stark von den Investoren bei Austria Klagenfurt ab. Haben die Interesse, da vielleicht gehaltsmäßig nochmal ein bisschen Zucker zu geben oder keine Ahnung, wie gut das Gehalt jetzt ist von Okan Aydin. Ja, vielleicht haltet man ja doch, wenn man sieht, wie knapp die jetzt vor dem Aufstieg waren, wir werden sicher nächstes Jahr nochmal probieren wollen und dann braucht man halt so einen Spieler wie Okan Aydin und vielleicht kann man überzeugen, dass er zumindest ein Jahr noch bleibt. Für die Liga wäre es cool.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich sehr freuen, Okan Aydin auch in der kommenden Saison wieder kommentieren zu dürfen. 12 Tore, 12 Assists, 4 Freistoßtore, absoluter Topwert in der Happy Bad zweiten Liga. Und er ist eigentlich auch einer der 2 Gründe gemeinsam mit Oliver Markus, damit dass diese Saison überhaupt noch mal so spannend geworden ist am Ende. Also es hat natürlich dann auch viel negative Nachrichten gegeben, auch im Foren ASB und auch auf Facebook, wo man eben ihn ein wenig gedisst hat, nur weil er den Elfer vergeben hat. Also ich meine, ein Elfer kann doch wirklich verdammt noch mal ein jeder vergeben.
So ist es. Arjen Robben bestätigt das.
Ja.
Und ja, ganz ehrlich, also ohne ihn wäre halt Austria Klagenfurt nicht einmal ansatzweise in die Situation des Titelkampfs kommen und ihn dann wegen einem Elfmeter das vorzuhalten.
Er war für mich...
Ich verstehe natürlich, als Fan ist man emotional, aber es ist halt einfach komplett sinnlos, meiner Meinung nach.
Ich muss ja sagen, vor 2 Jahren war er für mich noch auf Platz 1. Also da war für mich eigentlich keine Rede davon, Okan Aydin, okay, da habe ich mir auch gedacht, dass Austria Klagenfurt aufsteigt und dass er dann noch 2, 3 Buden macht und dann ist er für mich Spieler der Saison. Aber das, was Stefan Nutz einfach in den letzten 2, 3 Wochen abgeliefert hat, war nochmal on top. Also Stefan Nutz hat generell eine unfassbare Saison gespielt, auch nach dem Lockdown einer der Spieler bei den Riedern, der eigentlich immer abgeliefert hat und das waren nicht viele in dieser negativen Phase.
Also da waren haben schon doch einige nicht abgeliefert, aber ja.
Aber Stefan Nutz, also was der für Assists einfach raushaut und unterm Strich sind es 22 Assists und Julian, es gibt einen Spieler auf internationaler Bühne, der auch 22 Assists hat. Das ist der Das ist doch der absolute Topwert im europäischen Fußball. 22 Assists. Wie heißt er nochmal?
Ich weiß es nicht.
Sag es mir. Sag seinen Namen.
Bruno Fernandes war doch super nach.
Ja, okay. Lionel Messi. Messi, auch er, 22 Assists.
Und, also kurz zur Erklärung, es ist reine Provokation von Kollegen Christoforic.
Ja.
3-mal in einer Sendung mit mir den Namen Messi zu nennen, nachdem ich schon eine Petition gestartet habe, dass dieser Name nie wieder in der Zwarer-Konferenz vorkommt.
Ja, weil das ist eine Provokation. Ein Rohrkrepierer, diese Petition. Nein, also Lionel Messi auch 22, es ist gleich viel wie Stefan Nutz und wir müssen eben ein wenig über Stefan Nutz reden. 6 Tore, absolut für mich der überragende Mann dieser Mannschaft.
Ja, absolut. Und Glabried kann froh sein, dass sie aufgestiegen sind, weil sonst, also Stefan Nutz hätte definitiv weg müssen, wenn sie jetzt den Aufstieg nicht geschafft hätten, weil der muss in die Bundesliga. Also das.
Er war schon in der Bundesliga, hatte auch schon über 80 Spiele in der Bundesliga absolviert, aber ich glaube, dieser Schritt zurück hat einem Stefan Nutz mal gut getan.
Er hat ja nämlich in der Bundesliga eigentlich schon richtig gut performt. Es hat dann nur einen Wechsel, hat ihn dann ein bisschen in den Hund reingehaut und das hat er dann jetzt einige Jahre davon, hat man einfach gespürt. Und es war aber gut von ihm, dass er jetzt einfach gesagt hat, okay, na, nur mal zweite Liga, Ried, und das hat er genützt. Finde ich cool.
Er hat sich ja trotzdem ein wenig schwer getan, in der Saison reinzufinden. Also das muss man auch nochmal so ein wenig chronologisch durchgehen. Ist im Sommer gekommen, da waren viele Riedanhänger, jetzt nicht sicher, was sollen sie von diesem Transfer halten. Es ist eine zweite Ära bei den Riedern. Die erste war jetzt nicht so glorreich, von dem her war jetzt die Erwartungshaltung nicht so groß. Dann auch die ersten Runden waren auch eher mies, da ist er eher auf dieser 8er, 6er Position aufgestellt worden. Und dann hat es eben diese Umstellung gegeben von Gerald Baumgartner, Reuben Aqua und Marcel Ziegel, die hinten abgesichert haben und die damit auch Raum und Platz und Zeit für Stefan Nutz geschaffen haben. Und die hat er einfach genutzt wie kein ein anderer. Wie genutzt, da ist es auch schon. Genutzt wie kaum ein anderer. Ja. Er hat einfach gezündet. Der elegante Taktgeber. Wir haben auch im Spiel Ried gegen den FAC lange Zeit diskutiert, der Momo und ich, mit welchem Spieler wir den Stefan Nutzer am ehesten vergleichen würden. Und wir sind der Meinung, ein Mesut Özil, rein von der Dynamik her und von der Art und Weise, wie er spielt, wirkt das schon sehr.
Sag mal, Mesut Özil zu Realzeiten noch.
Ja, 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 natürlich.
Damit es da keine Missverständnisse gibt. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Einfach so dieses Elegante, irgendwie, ja, man gefühlt geht halt die ganze Luft aus dem Spiel raus, wenn die den Ball haben, weil sie so viel Ruhe ausstrahlen und dann mit einem Pass, zack, ist schnell und gefällig. Das ist schon sehr, sehr schön zum Beobachten.
Und dann
sehr
auch schön noch, zum Sehen. Also gegen den FAC diese Vorlage zum, keine Ahnung, was war es, 6-7-0, nein, ich glaube 4-0, wie er da mit der Hacke da nochmal, mhm, im Fersal da hinten den Ball mitnimmt, Alter, das ist Fußball so, wie ich ihn liebe. Und deshalb Stefan Nutz,
feiner
absolut
Kicker.
Zu Recht. Feiner Kicker und für uns die zweite Konferenz bzw. für Lowell 1 der Spieler der Saison. Und das sind sie also. Unsere Top 5, die unterm Strich 6 Spieler sind. Auf Platz 5 David Beum und Oliver Markutz und auf Platz 4 Marco Krüll, Ronny Waldo auf 3, Okan Aydin auf 2 und Stefan Nutz auf 1. Das war sie. Die Saison 2019-2020 bei Lowell 1. Das war die letzte Episode der zweiten Konferenz vor der Sommerpause. Julian, ich bedanke mich, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast.
Danke, dass ihr wieder dabei habt sein dürfen.
Und ich hoffe, dass wir auch in der kommenden Saison wieder viel miteinander sprechen über die Happy Bet zweite Liga. Ganz zum Schluss will ich nochmal ein großes Danke an alle da draußen raussenden, an die Fußballervereine, die und natürlich auch die ganzen Lowlines-User, die Twitter-Community, die diese Liga so besonders machen und die mir persönlich auch als jemand, der mit dieser Liga arbeitet, wirklich eine schöne Arbeit auch macht. Und es macht richtig Spaß und ich freue mich schon jetzt auf die kommende Saison, denn sie wird sicherlich wieder legendär werden, so wie in den letzten 2 Jahren.
Bin ich mir auch sicher und hoffentlich bald wieder mit Fans. Dann ist nämlich die richtige Liga 2 wieder zurück, weil es fehlt einfach.
Vor allem im Pasching.
Vor allem dort.
Also, dann schönen Sommer und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Lowlines. Ciao.
Ciao, ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Videopodcast zur Happy Bet 2. Liga von Lowell 1.